Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, es ist so schwer, als ein Reicher den Armen in der Armut versunken zu sehen. Man müsste auf einen weisen können, noch ärmer als der Ärmste und dabei reich für alle, die zu ihm rufen. Dieser eindrucksvolle Satz steht in einem Roman der leider fast vollständig in Vergessenheit geratenen katholischen Schriftstellerin Ruth Schaumann. Das Buch heißt »Die Übermacht« und ist im Jahre 1940 erschienen. Den Anlass zu diesem bedenkenswerten Wort gibt ein tragischer Vorfall. Da ist ein Ehepaar in allergrößte Not geraten und begibt sich als letzten Ausweg zum zuständigen Bischof, der den Namen Christoph trägt. Und sie berichten dem Bischof, was vorgefallen ist. Die Frau ist schwanger. Sie wurde von einem Verbrecher vergewaltigt. Über den Vater des Kindes kann man nichts Gutes sagen. Die Mutter ist daher in der allergrößten Bedrängnis und auch in der Versuchung, das Kind abtreiben zu lassen. Sie kann sich einfach nicht vorstellen, dieses Ergebnis einer Gräueltat immer wieder vor Augen zu haben und dabei an das Schreckliche, das da vorgefallen ist, am laufenden Band erinnert zu werden. Und überhaupt, welche Gaben schlummern denn wohl in diesem kleinen Geschöpf, das da jetzt augenblicklich in ihrem Mutterschoß heranwächst? Der Bischof Christoph hört zu. Und dann beginnt er, dem Paar einen ähnlichen Fall zu erzählen. Eine sehr feine, tiefgläubige Dame wurde von einem verbrecherischen Mann missbraucht. Und auch damals spielte sich ein entsetzliches Drama ab. Und in diesem Zusammenhang spricht er das Wort: Es ist so schwer, als ein Reicher den Armen in der Armut versunken zu sehen, man müsste auf einen weisen können, noch ärmer als der Ärmste und dabei reich für alle, die ihn anrufen. Ja, es müsste jemand da sein, der diese ausweglose Lage der Mutter erkennt, ganz und gar nachzuvollziehen vermag und der trotzdem die Macht hat, zu helfen. Liebe Gläubige, so ist es doch. In der tiefen Not, in der Verlassenheit der Seele bräuchte man einen solchen. Denn letztlich, sagen wir es ganz offen und ehrlich, letztlich ist niemand da, der wirklich die Not, die Qual, die Verlassenheit der Seele eines anderen verstehen kann. Nicht einmal der Mensch selbst begreift sich dann noch in solchen Augenblicken. Es mag also auch jemand noch so verständnisvoll sein und seine ganze Zeit schenken, einer solchen Person sein Ohr leihen, sein Herz öffnen. Letztlich kommt er niemals bis an den Grund der Seele und letztlich hat er niemals in sich die Gaben, die es bräuchte, um dem entsprechenden Menschen zu helfen. Und wie gesagt, der Mensch versteht sich selber nicht in der Verwirrung seiner Gefühle, in der Schwachheit, in der er zusammenzubrechen meint, aber auch angesichts seiner eigenen Unberechenbarkeit, der chaotischen Möglichkeiten, die sich in seiner Seele finden, ja bisweilen der eigenen Bosheit, in die ein Mensch in der Not fällt und die ihm selber rätselhaft und unverstehbar bleibt. Warum verhalte ich mich jetzt so? Das Wesen, das der Mensch in solcher Not dann bräuchte, müsste also, wie es das Zitat aus dem Roman von Ruth Schaumann sagt, beides verbinden. Auf der einen Seite eine geradezu übermenschliche Einsicht in die Tiefe dieser leidenden Seele, die Tiefe ihrer Angefochtenheit und ihrer Not und ein ganz menschliches, mildes, warmes Mitfühlen. Ein Mitfühlen, das nicht nur intellektuell ist, sondern zu dem dieser Mensch oder dieses Wesen dazu befähigt wäre, weil es selber solche Not erfahren hat. Es gibt letztlich nur einen, der die Antwort auf diese Frage darstellt. Und das ist Jesus Christus, der menschgewordene Gottessohn. Als der ewige Gott weiß er, was im Menschen ist. So heißt es ausdrücklich im Johannesevangelium. Er brauchte niemandes Rat. Es brauchte ihm niemand etwas zur Offenbarung. Er wusste, was im Menschen ist. Er verfügt über diese Kenntnis der Menschen und ihrer Herzen aus seinem göttlichen Ursprung heraus. Wir alle sind ja, liebe Gläubige, das vergessen wir manchmal, wenn wir Jesus Christus, unseren Herrn, betrachten und anbeten. Wir sind ja seine Geschöpfe. Denn im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und durch dieses Wort ist alles geschaffen. Also wir sind seine Geschöpfe. Du und ich. Und er kennt uns daher besser, als wir uns selbst kennen. Wie schon der Psalm im Alten Testament sagt, er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Der Mensch ist wie das Gras, das heute blüht, doch fährt ein Wind vorüber, schon ist keine Spur mehr davon. Aber, und nun der große Wandel in der Perspektive, Jesus Christus ist nicht nur der, der uns von oben heraus und aus dem Ursprung erkennt, sondern der auch selber die menschliche Perspektive mit uns teilt, da er ja selbst wahrhaft Mensch geworden ist, einer von uns, und auf diesem seinem irdischen Lebensweg vertraut geworden ist mit allem, was wesentlich zum Menschen gehört, mit der Arbeit, mit der Anstrengung und der Not, mit der Versuchung durch den Teufel, mit dem Widerspruch von Menschen, mit der Verfolgung, mit bittersten körperlichen und seelischen Leiden, bis zur schwersten Verlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, sogar mit dem Tod ist er vertraut geworden. Wie sollte er also den Menschen nicht kennen? Und doch, liebe Gläubige, kann sich da ein Einwand erheben. Er kennt schon den Menschen, aber er ist uns ja in allem gleich geworden, außer der Sünde. Weil es im Hebräerbrief heißt, dass ein solcher hoher Priester verlangt ist, der mitfühlen kann mit den Schwächen der Menschen, weil auch er selber mit Schwachheit behaftet ist, dann gilt das ja von Jesus Christus nicht. Er ist nicht mit Schwachheit behaftet. An ihm findet sich keine einzige Sünde. Wer von euch kann mich auch nur einer Sünde überführen, spricht er zu seinen Widersachern. Er ist der Heilige, der Starke und der unsterbliche Gott. Aber, liebe Gläubige, gerade das lässt ihn die Sünde wahrhaft erkennen. Denn die Dunkelheit versteht man nicht, wenn man sich in ihr bewegt, sondern wenn man im Licht ist. Und nicht derjenige weiß eigentlich, was eine Sünde bedeutet, der sich gegen Gottes Gebot auflehnt, sondern der, der es nicht tut. Und darum haben die Heiligen unter den Menschen die angemessenste Erkenntnis der Sünde. Aber letztlich, was die Sünde in ihrem Tiefsten ist, das weiß nur Gott allein und folglich auch Jesus Christus, der menschgewordene Gottessohn. Wenn wir heute das heiligste Herz Jesu betrachten, verehren, anbeten, um seine Gnaden bitten und ihm unseren Sühnewillen entgegentragen, dann, liebe Gläubige, sollten wir es auch einmal unter diesem Gesichtspunkt tun. Es ist das Herz, das um alles Menschliche weiß. Es ist das göttliche Herz und somit allwissend in der vollkommenen, lichtklaren Einsicht in alle Dinge, die ja selber aus ihm hervorgegangen sind. Und es ist das ganz und gar menschliche Herz, das durch das schrecklichste und bitterste Leiden gegangen ist und dem deshalb kein menschlicher Schmerz, keine Verlassenheit irgendwie fremd wäre. Und seitdem kann gerade der Arme, gerade der in schwerste Not geratene, sich diesem Herzen ganz nahe wissen, wenn er es nur will. Es ist dieses Herz unendlich reich für alle, die es anrufen, und es ist zugleich das Herz des am Kreuz vollkommen arm gewordenen, wo der Menschensohn tatsächlich nichts mehr hat, wohin er sein Haupt legen kann, zwischen Himmel und Erde, und wo er entblößt ist, seiner Kleider, aber auch der Begleitung seiner Apostel und überhaupt jeden menschlichen Trostes. Wie sollte der nicht um unsere Schmerzen, um unsere seelischen Leiden wissen? Misericordia, dieses lateinische Wort für Barmherzigkeit oder Erbarmen, heißt eigentlich übersetzt dem Armen Miseri das Herz cor dare, also geben. Dem Armen das Herz geben. Da ist also ein unendlich Reicher, der uns Armen in unserer Verlassenheit sein Herz gibt. Und zwar sein durchbohrtes Herz. Wir haben es durchbohrt und gerade dadurch ist es uns zur übersprudelnden Quelle allen Segens, aller Gnade, aller Liebe geworden. Es ist so schwer, als sein Reicher den Armen in der Armut versunken zu sehen. Man müsste auf einen weisen können, noch ärmer als der Ärmste und dabei reich für alle, die zu ihm rufen. So spricht in dem Roman Die Übermacht von Ruth Schaumann der Bischof Christoph. Und wie geht dieses dramatische Geschehen zu Ende? Der Bischof breitet vor dem verzweifelten jungen Ehepaar die ganze Geschichte von damals aus. In welche Not, in welches Leid diese Mutter gekommen war, die ebenfalls das Kind von einem Vergewaltiger, von einem Verbrecher empfangen hatte. Und als er mit seiner Geschichte geendet hat, ist eine tiefe Stille im Raum. Dann fragt die Mutter, und was ist denn aus diesem Kind geworden? Der Bischof antwortet, es sitzt vor euch, ich bin es. Und der Roman endet mit den Worten, sie tauften aber das Kind auf den Namen Christoph. Amen.